Es geht beim Sex um viel mehr als Geschlechtsteile, die sich penetrieren oder treffen. Natürlich geht es immer auch um Seele und um Geist im weitesten Sinne. Also ich vergleiche es eben mit Kommunikation, dass zwei Menschen sich Botschaften vermitteln über die Haut.
Herzlich willkommen zum Bookberry Podcast. Ich bin Sarah Weiß und bei mir zu Gast ist heute die Sexualpädagogin Simone Hotz. Sie ist davon überzeugt, dass wir zwar scheinbar freier, aufgeklärter und lässiger denn je sind, uns aber viel zu wenig mit unseren wirklichen sexuellen Bedürfnissen beschäftigen. Ihre Forderung? Gelebte Sexualität braucht mehr sinnvolle Kommunikation und ein allgemeines Bewusstsein. Bei uns ist ihr Buch Lustbewusst erschienen. Hey Simone, schön, dass du da bist.
Grüß dich. Ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung. Hi.
Was hältst du davon? Wir machen zum Warmmachen den kurzen Quickie. Ich gebe dir drei Aussagen zum Thema Sex und du sagst mir kurz und knapp deine Meinung dazu.
Alright.
Okay, es geht los. Eine Frau, die Spaß am Sex hat, will auch Sex.
Auf jeden Fall. Das ist eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten, aber vor allem für die Frauen.
Aussage Nummer zwei. Dumm fickt gut.
Ein absolutes Märchen, da halte ich gar nichts von. Deckt sich nicht mit meiner persönlichen Erfahrung. Und generell, es ist Schwachsinn, meiner Meinung nach, ganz ehrlich.
Und die dritte und letzte Aussage. Sex muss man üben.
Auf jeden Fall. Ich glaube, dass Sexualität ein Lernprozess ist und dass man das eigentlich ein Leben lang übt und weiterentwickelt.
Sehr schön. Ich möchte mit dir heute über alle Gefühle sprechen, die im Zusammenhang mit Sexualität so auftauchen können. Mhm. Wünschen tun wir uns ja nur die schönen Gefühle, also den Glücksrausch, die Entspannung, die Geborgenheit, aber auch die Aufregung und den Nervenkitzel, was alles dabei sein kann. Mhm. Aber zuvor müssen wir uns ja leider oft mit Gefühlen rumschlagen, die uns eher klein halten und blockieren, wie Angst, Scham oder Stress. Mhm. Ich würde jetzt einfach mal mit der Angst anfangen. Du schreibst in deinem Buch, die bewusste Lust der Frau macht Angst. Wem macht die denn Angst und warum?
Das ist natürlich ein bisschen überzeichnet. Also eigentlich macht die bewusste Lust jedes Menschen gewissermaßen Angst, glaube ich, also gesellschaftlich gesehen, weil Lust natürlich immer für einen gewissen oder Sexualität für einen gewissen Freiheitsdrang und was Unkontrollierbares auch steht. Also Stichwort Trieb oder irgendwie, es hat auch irgendwie was mit Hunger zu tun und mit Hungerstillung. Und ich glaube, dass daher es auch rührt, dass Sexualität durch Religion zum Beispiel auch reglementiert wurde und versucht wurde, sie zu kontrollieren durch Sitte oder irgendwie gewisse Regeln, gesellschaftliche To-Dos, wie man zu sein hat, wenn man beispielsweise eine ordentliche Frau sein will, darf man eben nicht zu lustbewusst sein, sonst ist man vielleicht auch eine Bitch, würde man heute sagen. Solche Dinge. Und ich glaube, dass das gilt aber genauso für Männer oder alle Menschen, dass ja dieses Lustwandel natürlich auch Angst machen kann. Und jetzt aber auf Frauen gemünzt, glaube ich schon, dass es Sexualität hat ja immer was mit Verunsicherung auch zu tun, gerade wenn man sich noch nicht so gut kennt oder so anbahnt. Männer zeigen das oft nicht oder vor allem junge Männer oder die wenigsten. Also wir haben, glaube ich, auch eh keine Kultur, über unsere Unsicherheiten so zu reden und die so zu offenbaren. Und wenn man bei jemandem landen will, dann, also ich arbeite ja auch viel mit Jugendlichen, da höre ich schon oft, ja, ich weiß schon, wie es geht. Ich bin 17 und so, hatte zweimal Sex und habe 1000 Pornos gesehen. Ich weiß, wie es geht, so ungefähr. Und ich glaube, dass wenn dann eben eine Frau ja, bei sich ist und weiß, was sie will und wie sie es will, was sie braucht, nah an ihrer sexuellen Ader, habe ich ja ein Buch geschrieben, oder an ihrer Lustader ist, und eben mitredet, mehr oder weniger, dann kann es Männer oder das Gegenüber sehr stark verunsichern und auch beängstigen, weil man dann erstmal denkt, okay, wie läuft das hier jetzt? Was muss ich tun? Kann ich das so? Und im Endeffekt sollte es ja eigentlich nie so sein. Es sollte eben gar nicht so angstbehaftet sein, bei keinem, sondern man sollte eben genau in diesen intimen Kontakt kommen, finde ich. Das ist ja genau das, was auch erfüllt.
Ja, und wir denken ja auch heutzutage, also spätestens seit der 68er-Bewegung, sind wir total sexuell befreit und trotzdem bestimmt ja Scham in so vielerlei Hinsicht unser Leben und auch Lieben, wie du es gerade schon gesagt hast. Denn da sind wir dann doch zu sehr Produkt der Gesellschaft, in der wir leben und sprechen halt über viele Dinge nicht. Mhm. Also entweder, weil wir uns nicht trauen Oder auch, weil uns die Worte fehlen, habe ich den Eindruck in vielerlei Hinsicht. Was macht denn diese Sprachlosigkeit mit uns oder beziehungsweise was bedeutet die auch für unsere Sexualität?
Also ich glaube, wir sind noch nicht ganz in der Kultur oder wir entwickeln uns da, glaube ich, mehr und mehr hin. Das ist auch sehr positiv, wo wir eben diese Sprachfähigkeit haben, dass wir also unterhalb dieser Oberfläche, wo überall Sex ist und Sex laufen muss und jeder kann es und aber keiner redet drüber so. Also jeder weiß, wie es richtig geht. So, es gibt ja so die Vorstellung von richtigem Sex, wie er zu sein hat. Das wird uns gewissermaßen auch vorgegaukelt, gezeigt über Hollywood-Mythen in Filmen oder auch über Pornografie und so weiter. Aber das hat oft, glaube ich, immer noch nichts mit der gelebten Sexualität der Menschen zu tun oder ihre Gefühlswelt und vielleicht auch nichts mit ihrer sexuellen Erfüllung. Und dieses Spagat zu füllen, also irgendwie diesen Freiraum zu füllen, das geht eigentlich nur über Kommunikation, dass wir irgendwie quasi uns freimachen von gewissen Bildern und dann über uns sprechen, wie wir es mögen, brauchen, was uns erfüllt, was uns befriedigt. Dafür musst du aber auch wiederum wissen, was das genau ist. Also das heißt, ich habe ja ein Buch über Frauen geschrieben und weibliche Sexualität, dass du eigentlich selbst als Frau herausgefunden haben musst, was dich erregt zum Beispiel und wie du angefasst werden möchtest und solche Dinge. Und da stehen wir eben auch immer noch in der Tradition, dass beispielsweise Masturbation, das bricht sich so langsam auf, aber immer noch ein Tabu ist für Frauen, ein größeres Tabu als für Männer. Und eben weil es diese Bilder und diese Mythen gibt, glaube ich, trauen sich viele Menschen, nicht nur die Frauen, nicht sich zu offenbaren und zu sprechen über das, was sie brauchen, weil eben wir eben auch in der Tradition stehen, wo man über Sexualität nicht redet oder nie geredet hat, sondern sie eher so unter der Decke gehalten hat. Also abgespalten teilweise. Damit meine ich auch so eine christliche Prägung in unserer Kultur, also in der wir auch stehen. Das hat uns einfach geprägt und du kannst Kultur halt nicht, leider oder vielleicht ist es auch gut so, nicht auf Knopfdruck abstreifen, sondern muss sich dann irgendwie bewusst machen und frei und sie weiterentwickeln. Und darum geht es eigentlich auch mit meinem Buch, dass ich irgendwie, der heimliche Lehrplan ist eigentlich mehr sexuelles Bewusstsein und auch mehr Sprachfähigkeit, genau. Dass wir anfangen, drüber zu reden, über uns.
Du hast zum Zusammenhang zwischen Scham und Sprache auch einen ganz schönen Vorschlag für einen Artikel im Grundgesetz in deinem Buch formuliert. Ich würde den gern vorlesen, weil ich den wirklich gut finde.
Gerne.
Für alle, die das Buch noch nicht kennen, Simone arbeitet ganz viel mit Hashtags. Also nicht irritiert sein, ich werde die jetzt mal mit vorlesen. Und eigentlich finde ich auch eine allzu schambetonte Benennungskultur im Zusammenhang mit einer Sache, bei der es mitunter ganz schön ums Nichtschämen geht, Hashtag losgelassene Lust, Hashtag Sau raus, gehört verboten. Jetzt ein Vorschlag zum Artikel. Artikel 1 Grundgesetz. Erstens, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und zweitens, sie zu achten und zu schützen. Auch indem weibliche Schamlippen nicht mehr so heißen dürfen, sondern besser Vulvalippen, Charmlippen, Venuslippen, Stolzlippen, Lotuslippen, Herzblätter, Lustlippen, Lustblätter, Engelsflügel bzw. Teufelslippen, letzteres weil so abgöttisch heiß, ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Sprache prägt Verhalten, sie macht was mit uns.
Stimmt.
Finde ich ganz wunderbar auf den Punkt. Auch wenn ich manche Dinge auch unabhängig von Körperteilen total schwer in Worte zu fassen finde, weil ich meine, wie soll man denn zum Beispiel beschreiben, wie sich ein Orgasmus anfühlt?
Ja, das ist total schwierig, glaube ich auch. Ich glaube auch nicht, dass es jetzt, es ist immer so, mit diesem Sprechen über Sexualität meine ich nicht, dass man jetzt alles vermitteln muss über die Sprache. Also ich glaube nur an den entscheidenden Stellen oder es gibt auf jeden Fall Dinge, die man einfach vermitteln kann oder auch das, also das, die man garnieren kann mit Sprache, aber man kann es ja auch vormachen oder zeigen. Also klar, man muss jetzt nicht alles bereden. Sex ist was man macht Und es ist auch was Nonverbales, von Haut zu Haut, das ist völlig klar. Aber ich glaube, dass wir uns da oft so drumherum schleichen. Und das ist was sehr, sehr Intimeres. Also ich glaube, es ist was Intimeres für viele Menschen, über die Sprache zu sagen, was sie mögen und es auch zu zeigen, wie einfach nah aneinander zu hängen und zu knutschen und sich irgendwie anzufassen. Weil uns das mit größerer Unsicherheit erfüllt noch, weil das irgendwie vermeintlich nicht zum Sex gehört. Klar, irgendwann, man muss ja auch nicht ewig lang drüber reden, also irgendwann hat man dann auch Sex. Ich glaube, dass es da an so Kreuzungen geht, vielleicht auch in einer Beziehung, also wo du dann irgendwie einfach dir vermittelst, auch über Sprache, was du magst. Gerade in der Hetero-Welt finde ich, das ist das ein wichtiges Thema, weil, habe ich letztens so drüber nachgedacht, ich weiß halt nicht, wie ein Mann sich wie das sich anfühlt für einen Mann. Ich habe keinen Penis. Und umgedreht kann er es auch nicht wissen. Ich weiß, dass lesbische Frauen von sich schon behauptet haben, da war ich schon dabei, dass sie ja zum Glück wissen, wie eine Frau funktioniert und wie sich das anfühlt und so. Und es ist irgendwie eigentlich, stimmt schon, da ist ein bisschen was dran. Wenn du denselben Körper hast, mehr oder weniger, vom Bau her, vom Körperbau, dann ist es vielleicht sogar auch einfacher. Und deswegen glaube ich, dass an gewissen entscheidenden Stellen man durchaus auch mal sprechen muss und vielleicht auch einfach sagen muss, ganz ehrlich, mich befriedigt es so nicht. Ich brauche irgendwie was anderes. Also einfach mal zum Markieren, können wir da nochmal neu gucken. So. Das reicht ja manchmal auch schon.
Reden wir noch über den dritten und letzten Lustkiller, bevor wir uns dann endlich um die schönen Gefühle kümmern. Den Stress. Mhm. Du hast ja in einem Interview erzählt, dass die größte Herausforderung für eine erfüllte Sexualität Zeitmangel und Stress sind. Mhm. Wie schaffen wir uns wieder Raum und Zeit dafür?
Jo, Masterplan. Das ist eine total wichtige Frage, finde ich, weil es so, so ein zeitgenössisches Phänomen ist, womit ich ja natürlich auch struggle. Also wir haben alle irgendwie so viele Dinge, die uns wichtig sind und die wir für unser Leben haben möchten. Ja, gerade Frauen wollen ja oft auch so vieles sein. Also eine wundervolle Mutter und, weiß ich nicht, sexy und dann auch noch erfolgreich irgendwie im Job und so. Und das alles unter einen Hut zu kriegen und dann aber auch noch total lustvoll und immer Bock. Schwierig. Ich würde es ganz einfach halten. Ich würde sagen, entschleunigen. Also vielleicht auch so ein gewisses Bewusstsein für Sexualität. Was ich glaube, was viele Menschen irgendwie, die wird oft so vergessen. Also es ist ja auch so ein Beziehungsproblem dann irgendwann unter Umständen, dass die Sexualität so vergessen wird. Und natürlich, ich bin Sexualpädagogin, ich achte das als wichtig, dass man dafür Raum schafft. Und das ist jetzt auch nicht unbedingt romantisch unter Umständen. Also dass man irgendwie versucht, als Paar beispielsweise Raum für Intimität und Sexualität und Körperkontakt beizubehalten. Natürlich gibt's Phasen.
Wie darf ich das verstehen, wenn das unromantisch ist?
Naja, ich weiß, dass Leute sich zum Sex verabreden und sagen, okay, hör zu, da sind die Kinder in der Kita, let's go. Und das ist jetzt erstmal nichts, wie man sich so vorstellt, dass man da irgendwie, dass sich das so entwickelt aus dem Abend heraus und so und irgendwie mit einem Glas Wein und ja. Sondern das ist halt manchmal auch irgendwie ein bisschen gesteuert werden muss, leider, weil die Welt so überfrachtet ist, wie sie ist. Also ein Sinn für Sexualität, das finde ich total wichtig.
Wie groß siehst du da auch unseren Druck, einen perfekten, optimierten Körper zu haben als Stressfaktor?
Ein Riesenstressfaktor ist das natürlich. Das hat auch was mit diesen Bildern zu tun, die uns quasi ja, so vorgelebt werden oder gezeigt werden. Das ist total witzig, weil, nein, witzig ist es eigentlich ist es traurig. Wir leben einerseits, ist der Körper total wichtig und also der optimierte Körper, er muss immer schöner, schneller, weiter, sage ich manchmal. Und andererseits sind wir aber, glaube ich, schon in so einer körperfeindlichen Kultur. Also das, was ich vorher eben gesagt habe, dass wir oft die Sexualität und das Körperliche gar nicht so im Blick haben, sondern der Kopf und intelligente Leistung und das, was wir erwirtschaften und so, das ist für uns wichtig. Und diese andere Komponente von Menschsein, die vergessen wir irgendwie. Und natürlich ist es dann auch ein Stressfaktor, auch für Frauen, weil sie wollen ja oder sollen ja mittlerweile oder dürfen sexy sein. Und ja, dann gibt es ja irgendwie Vorstellung, wie ein Frauenkörper zu sein hat oder wie er eben nicht zu sein hat, was sexy ist und was nicht sexy ist. Und das verunsichert total. Aber die Männerwelt ist davon auch heimgesucht. Also das ist mittlerweile auch gerade bei den jungen Männern oder bei männlichen jungen Erwachsenen, die sind schon ganz schön am Pumpen gehen und sich aufhübschen mittlerweile auch. Also auch der Mann muss jetzt scheinbar schön sein. Und letztens hat jemand gesagt, in der Sauna sind, also es war ein Erwachsener, in der Sauna sind oft Menschen, die sind gar nicht schön. Irgendwie sind so ultra entspannt, die laufen da mit ihrem Penis durch die Gegend, egal wie er aussieht und so. Und sind so ultra entspannt damit und ich glaube, die haben ultra tollen Sex, weil die einfach so locker sind. Und irgendwie dachte ich so, ja stimmt, in der Sauna sind nicht so viele schöne Menschen. Also ja, Klischees, aber... Ja, ich glaube, dass da schon was dran ist. Dass es beim guten Sex ja eigentlich darum geht, dass du, da geht es nicht um einen schönen, tollen, leistungsstarken Körper, sondern da geht es eigentlich genau ums Gegenteil, um letting go, loslassen, scheiß drauf. Genau, und dazwischen bewegen wir uns, zwischen, also in diesen Welten.
Das passt auch total zu dem Untertitel von deinem Buch. Der heißt ja, gute Frauen kommen in den Himmel, sich selbst liebende Frauen kommen. Und wie wir gerade gesehen haben, ist das mit der Selbstliebe ja manchmal so eine Sache. Wie können wir denn da unsere eigenen Bedürfnisse kennenlernen und uns gut und liebevoll um uns selbst kümmern?
Also ich glaube, das Erste ist mal, dass wir auf dem Radar haben, dass es was Tolles ist für uns, erfüllte Sexualität, um die man sich auch kümmern muss. Und dass wir wieder in Kontakt mit unserem Körper kommen, das heißt, oder irgendwie das erste Mal vielleicht auch aufnehmen. Also ganz bewusst auch sich anfassen und erkunden. Sich auch streicheln, sich vielleicht, wenn man sich nach dem Duschen eincremt, kann man das auf verschiedene Art und Weisen tun. Also dass man einfach das achtsam tut und irgendwie wohlwollend und so. Das ist, glaube ich, kann ein Schritt sein von weiteren. Was ich auch ganz wichtig finde, dass man jungen Mädchen oder jugendlichen Frauen mit auf den Weg gibt, dass es was total Tolles ist, wenn sie sich anfassen und dass sie sich nicht schämen müssen dafür. Weil oft liest man noch so, ich habe das auch in einem Bravo-Artikel mal gelesen, da stand dann, und wenn du dich mal anfasst, musst du dich nicht schämen, das ist was Normales so. Da hätte stehen müssen, aus meiner, also wenn ich das geschrieben hätte, würde da stehen, fass dich an. Das ist total toll. Es bringt dir so viel für deine sexuelle Biografie. Das bringt dich so viel weiter. Du spürst und lernst, was du brauchst, was du schön findest, wie du angefasst werden willst. Und das kannst du dann auch viel besser vermitteln und zeigen. Also so müsste man eigentlich darüber sprechen.
So steht es auch auf deinem Buch ganz dick hinten drauf. Schau dich an, fass dich an.
Genau.
Du nennst es ja in deinem Buch auch sich selbst explorieren. Mhm. Und ich finde, das ist eine total schöne Formulierung, wenn man so die Vorstellung hat, der eigene Körper wäre eine Landkarte und man darf so die schönsten Flecken entdecken, wie wenn man auf Reisen ist und sich den besten Strand oder den schönsten Bergausblick irgendwie sucht. Jetzt hast aber sogar du gesagt, dass du, als du deine Ausbildung zur Sexualtherapeutin gemacht hast mit über 30, noch auf Körperteile gestoßen bist oder noch Dinge neu dazugelernt hast, die du zuvor noch nicht wusstest. Mhm. Was ja schon erstaunlich ist. Wie schaut's aus? Wir könnten jetzt gemeinsam mal so einen Spaziergang durch die weibliche Anatomie machen. Und du verrätst uns, wo es besonders schön ist.
Für mich, oder was? Ja, also let's go. Was ich zum Beispiel durch diese Ausbildung erst richtig begriffen hatte, ich wusste natürlich vorher schon, dass sich das schön anfühlt, Stichwort Klitoris. Das hatte ich natürlich, hatte ja vorher schon Sexualität und auch meine Erfahrungen gemacht. Und ich würde mich schon als sehr körperbewussten Menschen auch vorher schon bezeichnen, weil ich habe zum Beispiel, ich bin mit so einer Tanzvergangenheit und Tänzerinnen sind sehr mit ihren Körpern befasst, sie reden mit ihrem Körper, also man vermittelt ja über Körper und also Ausdruck und ist, also man huldigt den Körper auch, weil es ist dein Sprachmedium so und also ich Ich glaube schon, dass ich viel Körpergefühl auch vorher schon hatte, aber manchmal ist es ja gut, wenn du dann noch so einen theoretischen Input kriegst und plötzlich lag da so ein Klitorismodell vor mir und ich habe das erste Mal in meinem Leben mit Mitte 30, wie gesagt, gesehen, wie groß dieses Organ ist. Und man hat mir gesagt, es ist ein ausgesprochenes Lustorgan. Die Funktion der Klitoris ist nur die weibliche Lust. Da geht es nicht ums Kinderkriegen oder um andere Sachen. Und dann habe ich irgendwie so Vergleiche gesehen mit dem Penis. Es gibt eine Homologie, also eine Analogie zwischen Penis und Klitoris. Also nicht wie alle denken, die Vagina ist das Gegenstück zum Penis, sondern eigentlich, wenn man sich den Aufbau genauer anguckt, dann sieht man, dass die Klitoris aufgebaut ist wie der Penis. Und bing, dann also wenn junge Frauen das in der Schule zum Beispiel mal sehen würden, dann würden sie auch verstehen, warum sie vielleicht klitoralen Sex so schön finden und warum irgendwie auch so SexualtherapeutInnen sagen, okay, Frauen, die vielleicht noch nie einen Orgasmus hatten, den würde ich jetzt mal irgendwie empfehlen, sich an die Stelle, an diesen Spot, Landkarte und so zu machen, wo die beste neuronale Versorgung ist. Das weiß man mittlerweile und die Klitoris ist unfassbar gut neuronal versorgt, innerviert, also mit 8000 Nervenendigungen, mehr als die Peniseichel, die Klitorisspitze. Dann sollen sie doch, also würde ich einer Frau auch empfehlen, kümmere dich um deine Klitoris und guck mal, was da so geht. So,
Wobei wir kennen ja aus dem Schulbuch eigentlich nur die Spitze.
Ja, eben.
Wie sieht denn das insgesamt aus?
Naja, sie hat im Prinzip spaltet sich, also du hast die Spitze, genau, die kann man von außen auch sehen. Da ist so ein Hoodie drüber, so eine Hautfalte. Und im Inneren, also unterhalb der Vulva-Lippen quasi, erstrecken sich auf jeder Seite entlang des, also rechts und links vom Vagina-Eingang, zwei Schenkel. Und daran sind wiederum noch Schwellkörper, die quasi, die Klitoris füllt sich bei Erregung genauso wie ein Penis mit Blut und schwillt an und vergrößert sich. Und dadurch wird der Vaginaleingang auch enger. Also deswegen spüren Frauen dann unter Umständen auch mehr, wenn sie eben schön erregt sind, mehr von Penetration, sage ich jetzt mal. Ich mache einen kleinen Exkurs. Vaginaler Orgasmus, das ist ja auch sowas, was in aller Munde war eine Zeit lang oder ist, dass vaginal die Frauen kommen können oder halt nicht. Und die einen strugglen dann damit, dass sie es nicht können. Und letztlich weiß man, dass die Klitoris da eigentlich stark involviert ist. Dass es teilweise auch körperbauliche Zusammenhänge gibt, warum vielleicht manche Frauen in Anführungszeichen vaginal kommen. Das ist auch mit ihrer Klitoris und der Positionierung, die ist von Frau zu Frau unterschiedlich nah, zum Beispiel diese Klitorisspitze, von der du gerade gesprochen hast, am Vaginaleingang und wird dann bei der Penetration auch unterschiedlich stark tangiert. Und das sorgt dann also wieder für mehr Erregung. Also die Klitoris ist auf jeden Fall, das ist ja jetzt auch nichts Neues, es gab so einen klitoralen Absolutismus, als man das dann irgendwie so wusste, auch in die Frauen, in der Frauenbewegung in den 70er Jahren haben ja schon viel von der Klitoris gesprochen, ohne dass sie komplett offengelegt war und man wusste, wie groß dieses Organ ist. Genau, aber ich wollte eben im Buch nicht nur mich um die Klitoris kümmern, weil ich eben auch weiß, auch aus persönlicher Erfahrung, dass es auch andere schöne Regionen gibt innerhalb der Vagina. Also deswegen habe ich mir auch viel Arbeit gemacht und habe zum Beispiel gezeigt, dass die Vagina auch innerviert ist, dass da auch neuronal was los ist quasi und dass es da auch Orte gibt, die sehr erogen sind oder sein können von Frau zu Frau. Und das Zweite, was ich dann auch gelernt habe, war, dass ich eine Prostata habe. Also, dass jede Frau eine Prostata hat. Und das weiß man auch erst seit 2001, muss man sich mal überlegen. Da habe ich Abi gemacht. Seitdem weiß man erst, dass Frauen auch eine Prostata haben. Oder sie ist zumindest seitdem anerkannt als weibliches Organ. Das hat viel mit Ejakulation zu tun, zum Beispiel. Frauen, die squirten oder ejakulieren. Das hat einen Zusammenhang zur Harnröhre. Also das Prostatagewebe umschließt quasi die weibliche Harnröhre im Innern. Und das ist auch gibt es verschiedene Modelle mittlerweile schon zu. Das ist auch von Frau zu Frau verschieden, wo das genau ist, ob es eher am Vaginaleingang ist. Das ist das, was wir alle lange Zeit unter G-Punkt kannten.
Ach, da schau her. Doch eine alte Bekannte.
Genau, ja, genau. Und das hatte ein Herr Grevenberg in den 50er Jahren quasi den G-Punkt, deswegen heißt der G-Punkt, weil er von einem Herrn Grevenberg entdeckt wurde, ja, erforscht. Und letztlich ist es quasi die weibliche Prostata. Das ist dieses Riffelige, das, wenn man mal in seine Vagina tastet, das ertastet hin zur Bauchdecke. Genau, und das ist aber von Frau zu Frau auch unterschiedlich. Das ist bei manchen Frauen näher am Vaginaleingang, direkt hinter der Tür quasi, und bei anderen tiefer drin. Genau, das wusste ich auch nicht, dass es die Prostata ist. Und ja, das Letzte ist die Cervix, also die, der Gebärmutterhals quasi. Da gibt es jetzt mittlerweile auch Erkenntnisse zu, dass der erogen ist. Also dass Frauen, dass es eben nicht nur bei der Gebärmutter ums Kinder austragen geht, sondern scheinbar auch um die Lust. Und dass der wiederum auch innerviert ist, neuronal versorgt, und dass es Frauen gibt, die darüber Orgasmen haben. Und ja, das wird jetzt, manchmal wird es ja dann auch so ein bisschen aufgebauscht mit, also medial, es wird vermarktet, und es heißt halt, dass es total schillernde Orgasmen mit sich bringen soll. So ein Cervix-Orgasmus. Da kann man jetzt drüber reden oder diskutieren, wie sich Orgasmen unterscheiden oder wie wir die fühlen an verschiedenen Stellen. Ich glaube schon,
da dass sind man, wir jetzt wieder bei der Sprachlichkeit.
Genau,
oder? Wie und das fühlt sich denn ein schillernder Orgasmus an?
Irgendwie toll, glaube ich. Also ich habe das ja auch so ein bisschen beschrieben. Ich habe in so Text an Textstellen das behandelt, dass zwei Frauen sich zum Beispiel unterhalten und die eine sagt, ja, der Klitorale fühlt sich für mich irgendwie viel spitzer an und der Vaginale viel dumpfer. So. Also ich glaube schon, dass es sich teilweise lohnt, sich quasi diese Anstrengung zuzumuten und zu versuchen, mal was irgendwie zu greifen. Aber man muss sich darin jetzt auch nicht verlieren, und ich glaube auch nicht, dass es jedermanns Sache ist oder jeder Frau Sache jetzt irgendwie, ja, sich da groß Gedanken zu machen, wie sich genau was anfühlt. Ich denke immer, Hauptsache es fühlt sich gut an. Und es ist doch schön, wenn es verschiedene Facetten von Gefühlen gibt. Und wenn sich vielleicht der Cervix-Orgasmus anders anfühlt als der Klitorale. Aber ich finde eine Sache, die sage ich oft dazu, die finde ich total wichtig. Das würde ich jetzt gerne hier auch noch anfügen. Ich glaube, dadurch, dass wir jetzt so viel mehr wissen oder Frauen wie ich über Sexualität schreiben und es so aufdröseln und auch anatomisch aufdröseln, und es gibt, was weiß ich, wie viele Orgasmusformen und A-Punkt, H-Punkt, G-Punkt und was auch immer, es kann passieren, dass das Frauen oder Menschen unter Druck setzt, dass man dann denkt, okay, jetzt muss ich so auch noch kommen können. Und das ist eigentlich überhaupt nicht mein Plan, sondern es geht mir, also das wäre sehr kontraproduktiv, wenn das passieren würde, und deswegen sage ich das immer dazu. Ich glaube nicht, dass es geht, dass man, also sie sei gesegnet, wenn sie alles erleben kann, was Menschen so beschreiben und erforscht haben, so all die Orgasmusformen. Aber ich glaube, dass es auch viele Frauen gibt, die das eben nicht können oder irgendwie nicht die Zeit haben, das, oder die Lust, oder irgendwie der Typ dazu sind, der das irgendwie exploriert, wie du vorhin gesagt hast. Und es muss, glaube ich, auch nicht sein. Also nee, es muss auf keinen Fall sein. Ich glaube, es geht darum, dass man vor allem für sich einen erfüllenden Weg findet und Befriedigung. Und das ist, glaube ich, was ziemlich Realistisches. Und ob das dann immer klitoral ist oder ob es Cervix ist oder was auch immer, ob ich squirten kann oder nicht, ob ich das will oder nicht, oder ob ich Analsex gut finde oder nicht, das ist, glaube ich, was total Individuelles. Und dafür, genau dafür brauchen wir eben dieses Bewusstsein, dass man sich auch frei macht von gewissen Dingen und sagt, ich brauche das, das macht mir Spaß, ich möchte das, ich finde das toll und das nicht. Es geht also schon auch um Grenzen und ja, bei sich zu bleiben. Ich glaube, das ist heute die große Aufgabe.
Ich finde, du beschreibst es im Buch auch so feinfühlig, dass Sex ja auch mehr ein Austausch von Botschaften ist.
Ja, ich mag dieses Bild sehr. Ich glaube, dass es sowas ist, wofür viele nicht so den Sinn haben oder was uns auch nicht so mitgegeben wird, weil wir eben nicht die Kultur des Sprechens oder des Nachdenkens über Sexualität haben. Es geht beim Sex um viel mehr als Geschlechtsteile, die sich penetrieren oder treffen. Natürlich geht es immer auch um Seele und auch um Geist im weitesten Sinne. Und aber das, was ich finde, also ich vergleiche es eben mit Kommunikation, dass zwei Menschen sich Botschaften vermitteln über die Haut, also über den Hautkontakt. Und dass man sich eigentlich, dass Sexualität mehr ist als Trieb und irgendwie Triebstillung, sondern eigentlich was Psychologisches, dass es ein Selbstwertbooster ist. Dass du jemanden in dich lässt oder in jemanden rein willst, ist ja eine wundervolle Geste der Zuneigung. Also man muss sich nicht unbedingt lieben dafür, aber man zeigt sich, hey, ich finde dich total anziehend und ich will in dich und ich will dich küssen und ich erkenne dich an als Mensch, so wie du bist. Also im Endeffekt geht es ganz am Ende dieses Prozesses um Anerkennung. Und ich glaube, deswegen wiederum haben viele Leute auch Sex. Sie sagen, ich war so horny und ich habe es gebraucht. Aber letztlich geht es dabei um eine tiefere Befriedigung und um tiefere Stillung. Und ich finde, das ist was man auch so in dieser Tinder-Welt, das habe ich ja auch beschrieben oder angerissen, wo Sex so verfügbar ist. Und also wer will, kann heute Sex haben. Jetzt ziehst los und reißt dir was auf. Und irgendwie, wenn du ansatzweise geschickt bist, kriegst du es auch irgendwie hin. Mit wem ist die andere Frage, aber es kann funktionieren. Und es könnte passieren, dass man so auf die Idee kommt, das passiert manchmal auch bei jungen Menschen, mit denen ich über Sexualität rede, die dann sagen, es bedeutet halt nichts mehr. Sex bedeutet nichts mehr, es ist wie Kaffee trinken. So. Und ich denke schon, dass Sex, egal wie frei und aufgeklärt wir sind, immer eine Bedeutung haben wird, was Intimes bleiben wird und auch sollte, finde ich. Und dieses Bewusstsein brauchen wir eben, dass wir das auch mit im Sinn haben zumindest.
Aber denkst du, das geht verloren, nach dem, was du jetzt gerade erzählt hast über deinen Austausch mit den Jüngeren?
Nee, ich glaube nicht, dass es verloren geht. Ich finde, bei jungen Menschen, das sind die Sachen oft frappierender, weil die eben noch nicht so viele Erfahrungen machen. Ich glaube, mit der Zeit macht man Erfahrungen und auch schöne, hoffentlich, also die meisten Menschen. Und dann merkst du vielleicht auch eher, dass es schon auch um tiefere Bedürfnisse geht. Und die meisten Menschen sind auch bindungsorientiert und ziehen Beziehungssex zum Beispiel vor, weil der eben, glaube ich, auch tiefer ist. Und wir einerseits diese Intimität wollen, also wir haben einerseits Scheu vor dieser Intimität, gerade am Anfang, wenn man sich noch nicht so kennt. Und das ist aber ja genau das Magische auch, dass man irgendwie diese Intimität auch sucht und diese Tiefe. Und ich glaube nicht, dass es verloren geht. Ich glaube, dass also die meisten Menschen, wenn sie jetzt kein Problem mit Nähe und Bindung haben, das auch in ihrem Bauch spüren, dass sie das suchen. So. Und natürlich gibt es diese Phasen, wo man sich vielleicht die Hörner abwetzt. Es sind jetzt zum Beispiel diese jungen Männer, die das so sagen, es bedeutet nichts mehr und so. Wenn man mal ganz genau hinguckt und dann noch länger mit ihnen redet, merkt man schon, dass sie irgendwie doch auch Tieferes suchen. Und ich glaube, dass man das nicht, dass es nicht weggeht. Also dass wir nicht so abstumpfen, dass wir dann alle wie in Boxen miteinander Sex haben. Das, glaube ich, wird nicht passieren. Vor allem nicht, wenn wir gleichzeitig zu dieser größeren sexuellen Freiheit, die wir jetzt irgendwie haben, oder sexuellen Verfügbarkeit, eben auch, und das ist ja so meine Mission, dafür sorgen, dass wir ein größeres sexuelles Bewusstsein bekommen. Also dass es eben auch Freiheit auch bedeutet, dass Menschen wie ich, dass es sexuelle Bildung gibt zum Beispiel mittlerweile, SexualpädagogInnen und so, dass es Leute gibt, die sich mit Sexualität beschäftigen und dass diskutiert wird, dass man das den Jugendlichen auch vermitteln muss, dass das eigentlich die größte Prävention ist, also vor Enttäuschung, aber auch vor größeren Dingen, vor sexuellen Übergriffen oder ungewollten Schwangerschaften und so, dass es eine Bildungskomponente ist. Und ich hoffe.
Der Übergang zwischen Begegnung und Gewalt kann ja manchmal ganz
schmal. Ja, es kann fließend sein. Also ja, auf jeden Fall. Wenn Leute, also ich habe ja viel von Achtsamkeit auch geschrieben im Buch am Ende, dass ich glaube, dass das was ist, was man vermitteln muss von klein auf, auch so wie Sexualität, habe ich ja vorhin schon gesagt, dass was ist, was man lernt und ein Leben lang entwickelt. Und dass man auch Kindern das quasi mitgibt, ganz früh schon, wie als Babys, wie man sie anfasst, wie man sie wickelt, ob die Bedürfnisse stabil gestillt werden, was sie für ein Beziehungsbild vorgelebt bekommen. Das sind alles Dinge, die deine Sexualität quasi langfristig prägen. Und Achtsamkeit wird letztlich auch mitgegeben. Jemand, der achtsam behandelt wurde, als Kind, als Jugendlicher, der kann das auch besser weitergeben von Haut zu Haut. Und jemand, der halt grob behandelt wurde oder schlecht ignoriert wurde, dem viel gefehlt hat, so ein Mensch wird unter Umständen auch im Sexuellen eher strugglen, sage ich jetzt mal. Das heißt jetzt nicht, dass dann jeder sexuell übergriffig wird, aber es gibt auf jeden Fall solche Zusammenhänge. Und ich habe auch von Pornografie geschrieben. Ich bin jetzt eigentlich gar nicht so kontra Porno. Ich glaube nicht, dass man Pornografie abschaffen kann, die Pornoindustrie und so. Aber ich glaube, auch da braucht es sexuelle Bildung. Man weiß von den Daten her, dass viele junge Menschen durchaus unterscheiden können zwischen dem, was sie im Porno sehen und der Art und Weise, wie sie mit ihrer Freundin zum Beispiel Sex haben wollen. Also sie unterscheiden es, sie wissen, das ist eine Fiktion. Das ist nicht die Realität. Aber ich glaube trotzdem, dass Bilder in uns einsickern und dass das, was wir so sehen, auch was mit unserer Erregung machen kann, vor allem wenn wir es umfassend sehen oder dauernd sehen irgendwie. Und dann eben das auf so einen ungesunden Boden fällt. Es wird zum Beispiel diskutiert bei Jugendlichen, also wenn sie irgendwie nicht gut behandelt wurden von klein auf und ihnen diese Achtsamkeit oder dieses Bindungsverhalten nicht mitgegeben wurde, dann kann das auch schwierig werden. Aber das ist nicht die breite Masse. Deswegen bin ich teilweise kritisch, was Porno angeht, weil ich glaube, man könnte Pornografie verbessern. Also auch für Frauen. Das ist eben, dass man auch mal sieht, wie Erregung aufgebaut wird und nicht immer nur so zwei Geschlechtsteile, die irgendwie sich gegenseitig, also dass ein Geschlechtsteil, das vom anderen penetriert wird, sondern dass es einfach weniger mechanisch ist. Und es gibt ja auch Frauen, die habe ich auch erwähnt im Buch, die Pornos für Frauen machen und so. Also ich würde eher sagen, in die Richtung das weiterentwickeln und auf jeden Fall auch eine sexuelle Bildung oder sexuelles Bewusstsein den jungen Menschen, wenn jetzt diese Pornodebatte geführt wird, eben mitgeben. Also sich das vielleicht angucken. Ich weiß, dass Sexualpädagogen auch, also Männer mit Jungs über Porno reden und das einfach mal besprechen wieder. Und das ist, glaube ich, schon was uns allen gut tut.
Ich würde dich bitten, Simone, dass du zum Abschluss noch eine Stelle aus Lustbewusst vorliest. Und wir haben jetzt heute auch passend zum Thema gemeinsam ein erstes Mal. Ich darf nämlich ein Teil von deiner Lesung sein. Ich habe ja vorher schon erzählt, dass es diese Hashtags im Buch gibt. Und während du jetzt vorliest, würde ich quasi die Hashtags übernehmen, damit es einfach leichter zum Zuhören ist.
Wunderbar, du machst die Stimme aus dem Off, das ist toll.
Oh yeah.
Yeah. Manchmal fehlt uns die richtige Sprache. Doch wenn wir uns besinnen, dann finden wir sie wieder, entwickeln sie weiter und darüber den besseren Zugang zueinander. Das hat immer auch mit Mut zu tun und mit Selbstvertrauen. Wer offen und ehrlich über Sex redet, der redet immer auch über sich selbst. Das lässt sich nicht vermeiden und deswegen will keiner über Sex reden. Wir wollen nicht exhibitionistisch auspacken wie die Frauen bei omgyes.com. Schon gar nicht unter fremden KollegInnen innerhalb eines Arbeitskreises mit dem Chef am Tisch.
Völlig nachvollziehbar und auch gut so.
Doch auch innerhalb unserer Beziehungen fällt es uns nicht leicht. Es ist nicht so einfach für uns, uns ganz befreit und klar auszutauschen. Uns nackt zu machen.
Hashtag Wolfram.
Dies sieht der Sexualmediziner Sigusch auch darin begründet, dass uns die große Ars Erotica fehlt. Doch vielleicht sitzt die Person bereits vor uns, mit der wir guten, wirklich erfüllenden Sex haben könnten. Im Arbeitskreis am Tisch. Wir haben sie gefunden, die wundervolle Person für das große Dahinschmelzen oder den ultimativen Orgasmus. Lasst uns also Worte finden.
Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me.
Kontaktanzeige. Auf der Suche nach einem Menschen, der mir horizontal liegend oder auch im Stehen zuhören kann und auf wertschätzende Art mit mir ein gutes Gespräch führt. Verbal wie nonverbal. Nach allen Regeln der Kunst und mit inspirierendem, wundervollem Redeanteil für beide. Dieses Gespräch kann relativ kurz sein oder episch breit. Doch es sollte mich erfüllen. Es können mehrere Gespräche hintereinander sein, am selben Tag oder in einer Woche. Vielleicht sogar Tausende über Jahre. Miteinander reden können, sich ganz zeigen können. Wenn du also glaubst, der dir das Richtige zu sein, dann melde dich. Chiffrenummer 007-69.
Der Bookberry Podcast ist ein Podcast der Komplett Media GmbH unter der Leitung von Julia Loschelder und Verena Schörner. Mehr Infos zu unseren Büchern und Autoren gibt es auf www.komplett-media.de und auf Instagram und Facebook. Danke fürs Zuhören und bis bald.